Ein ganz herzliches Guten Morgen. Es ist immer wieder ein Geschenk, Gemeinschaft zu erleben und zu pflegen. Gemeinschaft untereinander und mit unserem Herrn und Vater Gott will gepflegt werden. Und so möchte ich euch grüßen mit dem Wort aus Offenbarung 21, die Verse 4 und 5. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Wir wollen beten. Du bist ein treuer Gott. Und du bist der Gott, der sein Wort hält bis zum letzten Komma. Darüber dürfen wir stille werden und dürfen dich anbeten und dir danken für diese Stunde heute Morgen. Und wir dürfen dir unseren Bruder hinlegen. Sei du der, der ihn befähigt, das zu sagen, was für uns heute dran ist. Danken dir, dass du in deiner Fürsorge auf uns Acht hast und dass wir das, was wir hören, nicht nur im Kopf behalten, sondern dass es in unserem Herzen zur Auswirkung kommt. Wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte und Gnade, sie währet ewiglich. Amen.
Amen.
Wir wollen miteinander singen das Lied 774, Lied 774, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Heute Morgen haben wir das Thema, das zweite und dritte Nachtgesicht. Und wir wünschen unserem Bruder Eberhard viel Freude, uns hineinzuführen in diese Gedanken, die uns hier schon geoffenbart sind. Und ich bin gespannt, was er sagen wird. Eberhard, viel Freude zu deinem Dienst.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Also es geht mir so, es geht einem eigentlich immer so, wie jetzt heute Nacht in Brasilien, den Herrn Klinsmann und Löw. Die sind gespannt, was heute Abend da rauskommt. Und nur einen Vorteil habe ich, beziehungsweise wir. Wir dürfen uns der Gnade Gottes anbefehlen. Und sie macht das, ja. Und wir müssen uns ja nicht allzu sehr sorgen über das Ergebnis eines solchen Vortrages. Und Gott möge es segnen. Sacharja Kapitel 2, das zweite und dritte Nachtgesicht, mit dem Zählen der Nachtgesichter, das dürfen wir vielleicht nicht ganz so dramatisch nehmen. Das gibt verschiedene Zählungen, darum geht es auch gar nicht, sondern es kann auch nur ein Gesicht gewesen sein am Tage. Dieser Ausdruck Nachtgesicht kommt 2 oder 3 Mal im Propheten Sacharja vor. Ja. Ich lese Ihnen zuerst einmal den Text und dann steigen wir ein in die Thematik. In der alten Elberfelder Übersetzung, wer die noch benutzt, so wie ich auch, da geht das noch am Schluss von Kapitel 1 los und in Kapitel 2 ist das Ganze dann um 4 Verse versetzt. Also man muss immer 4 Verse dazu zählen, wenn man die alte Elberfelder mit der Lutherbibel zum Beispiel vergleicht. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe 4 Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, das ist im Sacharja ein Engel, der mit dem Sacharja redet, das ist besonders in Kapitel 1 gegenwärtig, aber hier noch einmal. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese? Und er sprach zu mir, diese sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Und Jehova ließ mich 4 Werkleute, andere übersetzen Schmiede, andere übersetzen Handwerker, also 4 Werkleute sehen. Und ich sprach, was wollen diese tun? Und er sprach zu mir und sagte, jene sind die Hörner, welche Juda dermaßen zerstreut haben, dass niemand mehr sein Haupt erhob. Und diese Werkleute, füge ich hinzu, sind gekommen, um sie in Schrecken zu setzen und die Hörner der Nationen niederzuwerfen, welche das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Das war das zweite Nachtgesicht, jetzt kommt das dritte Nachtgesicht. Er hob wieder seine Augen auf. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, ein Mann und eine Messschnur war in seiner Hand. Und ich sprach, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, wie groß seine Breite und seine Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging aus. Und ein anderer Engel ging aus ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, ich denke, das ist der Engel, der ihm entgegenging, laufe oder renne, rede zu diesem Jüngling und sprich, als offene Stadt wird Jerusalem bewohnt werden wegen der Menge. Menschen und Vieh sind in seiner Mitte. Und ich sprach, Jehova, werde ihm eine feurige Mauer sein ringsum, und werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte. Hui, hui, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht Jehova. Denn nach den 4 Winden des Himmels breite ich euch aus, spricht Jehova. Hui, entrinne Zion, du wohnst bei der Tochter Babels. Denn so spricht Jehova der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Manche übersetzen hier auch meinen Augapfel an. Denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie werden denen zum Raube sein, welche ihnen dienten. Und ihr werdet erkennen, dass Jehova der Heerscharen mich gesandt hat. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht Jehova. Und an jenem Tage werden viele Nationen sich an Jehova anschließen und sie werden mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen, du wirst erkennen, dass Jehova der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Und Jehova wird Juda als sein Erbteil besitzen in dem heiligen Lande und wird Jerusalem noch erwählen. Alles Fleisch schweige vor Jehova, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Das ist der Text. Ein neues Fenster wird aufgetan, ein zweites Nachtgesicht folgt auf das erste im ersten Kapitel. Das sind also vier Schmiede oder vier Handwerker, das steht eigentlich Handwerker im Hebräischen, vier Handwerker, das sind Arbeiter in Holz und Stein, Metall und Metallgießer und Schmiede gemeint. Diese vier Handwerker werfen die vier Hörner nieder, welche Juda dermaßen zerstreuten, dass niemand mehr sein Haupt erhob. Und diese sind nun gekommen, sie in Schrecken zu setzen und die Hörner der Nationen niederzuwerfen, welche das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Da gibt es mehrere Fragen. Erstens, wer sind die Handwerker? Und dann, wer sind die Hörner? Und dann, auf welche Zeit bezieht sich das? Das hat sicherlich seine Vorerfüllung im Jahre 70 nach Christus gefunden, wo Titus oder die Römer Jerusalem zerstört und eingenommen haben und das Volk zerstreut haben. Doch hier müssen wir endzeitlich denken. Das war nur eine Vorerfüllung. Und jetzt muss ich einen kleinen Schwenk machen, eine Erzählung erzählen, wie das nun auch prophetisch zusammenpasst. Der klassische Heilsplan oder der klassische Endzeitfahrplan sieht so aus, das kann man im Bibelpanorama überall nachlesen, da ist heute die Gemeindezeit, dann kommt die Entrückung, dann kommt der Antichrist mit einem 7-Jahres-Vertrag und wenn der abgeschlossen ist, beginnt die Endzeit, das ist Mitternacht, heißt diese Stunde. Dann bricht der Antichrist in der Mitte der Jahrwoche, also die 7, das muss ich dazu sagen, wer es nicht weiß, die Endzeit ist gleichzeitig die 70. Jahrwoche nach dem Propheten Daniel und sie dauert 7 Jahre. Also wenn ich diese Begriffe benutze, dann wisst ihr, das sind die letzten 7 Jahre, bevor das 1000-jährige Reich aufgerichtet wird. So, und dann in der Mitte der 70. Jahrwoche bricht der Antichrist den Vertrag, bricht in Juda vor allem ein, zerstreut noch einmal das Volk, führt auch einen großen Teil der Jerusalemer Bewohner in Gefangenschaft. Und dann nach 3,5 Jahren, das ist die Drangsal über Jakob auch, das wird auch in Matthäus 24 von Jesus thematisiert, dann wollen die sozusagen die Endlösung der Jerusalem-Frage und belagern Jerusalem noch einmal und dann kommt Jesus sichtbar wieder. Dann kommt das Gericht und dann kommt das 1000-jährige Reich und so weiter. Weiter hinaus brauche ich jetzt gar nicht denken. Das muss man etwas präzisieren. Und das habe ich letztes Jahr an gleicher Stelle getan, als ich über Sacharja 12 und 14 gesprochen habe. Ich sehe das so. Sacharja 12, die erste Belagerung Jerusalems, dann kommen die Feinde, es gibt eine weltweite Auseinandersetzung, da wird Gog und Magog dabei sein, dann sind es vor allem auch die Nachbarn Jerusalems, die dabei sind. Und dann wird Jesus eingreifen, unsichtbar. Und dann werden die ganzen Feinde zerstreut, das heißt dort in Sacharja 12, der Herr versucht sie umzubringen, er tut es aber nicht, er bringt sie nicht alle um. Und dann wird, da steht, dass der Schwächste wie David ist und die anderen wie David und sie werden ihre Feinde besiegen. Und das wird so schlimm sein, besonders auch für den Islam, dass sich keine Hand mehr gegen Israel rühren wird für die nächsten Jahre. Und was auch in den meisten, damit ist die Entrückung verbunden, sehe ich das. Da kommt der Herr wieder mit gebietendem Zuruf, holt die Gemeinde. Haben wir gestern ja gehört, wie das abläuft. Und gleichzeitig mit dem Erzengel und mit der Posaune Gottes. Manche sehen die Posaune Gottes für die Gemeinde, ich sehe das nicht so. Das ist der Aufbruch für Israel. Dann ist die Gemeinde weg und dann beginnt Jesus wieder mit seinem Volk zu arbeiten. Und was in den Heilsplänen meistens auch nicht steht, ist das, dass jetzt eine Zeit der Befriedung kommt. Da muss der Tempel gebaut werden, da muss der Antichrist hervorkommen, der muss da einen Vertrag machen und vor allem, da wird auch Babylon gebaut werden. Ein neues Babylon wird gebaut. Manche sagen, das ist ein New York, ich weiß das gut, manche Rom, aber ich glaube das nicht. Es wird ein neues Babylon in der Ebene Sinai gebaut werden. Und das habe ich in München vor einiger Zeit erzählt, dann beginnt jetzt Sacharja 1. Nach der Entrückung und wenn dann die Ruhe eingekehrt ist, dann schickt Gott seinen Erkundigungstrupp. Das sind die vier Pferde mit dem Reiter, die halten dann zwischen den Myrten und dann sagt dann Gott, dass er Jerusalem wieder bauen wird und so weiter. Er schickt also erstmal einen Erkundigungstrupp und guckt mal, was da unten los ist. Nun, er hat es natürlich nicht nötig, das weiß ich auch, aber er tut es natürlich um der Menschheit willen, zeigt er, was er tut und tut und tun wird. So, und mit diesem Wissen, ich denke, jetzt habe ich genug zur Einleitung gesagt, mit diesem Wissen wollen wir nun in den Text einsteigen. Vielleicht noch so viel, ich habe den Vortrag, halte ich jetzt nicht zum ersten Mal, da war immer wieder ein Erstaunen, dass in der Mitte der Jahrwoche, der 70. Jahrwoche, noch einmal eine Zerstreuung über Israel kommt, über Juda und Jerusalem. Aber es ist so, das ist genau das Thema, das Jesus aufgreift. Wenn wir heute die Bücher lesen, die Erfüllung der Prophetie, dann ist das erst eine erste Erfüllung, aber es gibt noch eine letzte und zweite Erfüllung, wenn Jesus wiederkommt, das Volk von den vier Winden sammelt. So, wer sind diese vier Hörner? Hörner sind in der Bibel immer Macht. Es ist militärische Macht in diesem Fall. Es ist nichts anderes als die Nationen, die herzugekommen sind in der Mitte der Jahrwoche, dort stehen wir jetzt, um Jerusalem, Juda noch einmal zu zerstreuen. Wir haben ja das schon einmal erlebt, als dass die Nationen ihr Horn gegen Juda und Jerusalem und Israel erhoben haben. Als Titus oder Vespasian Jerusalem eroberten, 70 nach Christus. Rom ist ja aus den sogenannten vier Diadochen hervorgegangen, das Reich Alexanders des Großen zerbrach. Und dann hat er so um 300 herum, das ist so die Alexander, die große Zahl, des großen Zahl kurz vor 300. Und dann kamen da vier Diadochen, vier andere Reiche hervor. Darunter war dann am Schluss vor allem der König des Südens, das waren die Ptolemäer. Auch hier Stichwort, die letzte Königin von dort war die berühmte, berüchtigte Kleopatra die Siebte. Und im Norden war es dann später Antiochus Epiphanes, das waren die Seleukiden, die dann einmal den Tempel schändeten, 164 vor Christus. Also jedenfalls daraus ist als viertes Weltreich dann Rom hervorgegangen. Und sie haben damals Jerusalem erobert. Vier Hörner, vier Diadochen, letzten Endes ist damit die ganze Ökumene gemeint, die ganze Welt, die sich in der Zukunft, in der Mitte der Jahrwoche gegen Jerusalem stellt. Das sind die neuen vier Diadochen, die neuen vier Weltreiche oder die vier Reiche der Welt. Sie werden dann aus der endzeitlichen Auseinandersetzung, die zweifellos zwischen USA und den anderen Mächten der Welt stattfinden, da werden sie dann daraus hervorgehen. Die Zahl 4 ist eine Zahl, warum 4? Die Zahl 4 ist eine Zahl des Kosmos, der Welt, aber auch der Erde. Da gibt es eine Zerstreuung in vier Winden. Da gibt es, steht auch Matthäus 24, da gibt es die vier Enden der Erde, da gibt es die vier Winde des Himmels. Immer bei Sacharja 4, auch am Anfang, das waren vier Pferde, die den Erkundigungsdruck machten, drei rote und ein weißes. als noch einmal die vier Enden der Erde, die vier Winde des Himmels. Und deshalb sind es auch vier Hörner. Und jetzt steht etwas ganz Interessantes in dem Vers 4. Die vier Handwerker sind gekommen, um die vier Hörner in Schrecken zu setzen und sie niederzuwerfen, die Hörner der Nation, ihre Militärmacht, welche das Horn gegen das Land Juda erhoben haben. Was heißt denn das? Das heißt nichts anderes. Sie geben dem Horn, dem Antichristen, am Schluss ihre Macht. Und er ist der, der den Oberbefehl hat, sozusagen über die ganzen Mächte und dann in Jerusalem einbricht und sich dann anschließend auch in den Tempel natürlich setzt und sich als Gott verehren lässt und sich über alles erhebt, was Gott heißt. Da bin ich auch schon gefragt, ja, aber ist das mit dem Islam? Da sage ich, das ist sicherlich so, dass nachdem die erste Belagerung zu Ungunsten der Nationen zu Ende gegangen ist und der Islam ruhig geworden ist, wird auch der Antichrist letzten Endes sich über jeden Gott erheben. Also dann hat der Islam auch nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte das noch ein bisschen ausbauen. Zuerst hat den Oberbefehl über die Belagerung Jerusalems vor dem Jahre 70 nach Christus Vespasian gehabt. Und dann starb, ich muss um 68 gewesen sein, Nero. Und da hat sich Vespasian eilends aufgemacht, ist nach Rom gegangen, denn er wollte ja Kaiser werden und ist auch Kaiser geworden. Und den Oberbefehl hat er seinem Sohn Titus überlassen und Titus war es dann, der Jerusalem eroberte. Und dann starb Vespasian 79 nach Christus und dann wurde sein Sohn Titus Kaiser. Titus regierte leider auch, muss ich sagen, nur 2 Jahre. Er war ein sehr beliebter und guter Kaiser, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die dort in Rom auf dem Thron saßen. Er starb 81 im September und er hat im Jahr 81 begonnen, den Triumphbogen, den Sie vielleicht alle kennen, in Rom zu bauen. Den Triumphbogen als Ergebnis seiner Siege und vor allem seines Sieges über Jerusalem. Auf diesem Triumphbogen hat er eine Quadriga, das ist ein Wagen mit 4 Pferden, die parallel laufen und mit einer Lenkerin darauf. Das ist dort an dem Relief eingemeißelt und das stellt seinen Sieg dar über Jerusalem. Die 4 Pferde, jetzt kann man sagen, die 4 Diadochen und die ganze Welt bestehend aus den 4 Teilen. Und die Lenkerin, das ist die Nike, das ist die Victoria, das ist die Göttin des Sieges. Und er ist gemacht worden aufgrund seines Sieges über Jerusalem und Juda natürlich. Das Ganze hat angefangen mit den Quadrigen in Griechenland, aber das ist sicherlich damals die berühmteste Quadriga gewesen. In unserer Zeit gibt es nochmal wieder solche Quadrigen. Eine steht auf dem Markt de Triomphe in Paris. Aber die berühmteste und für mich auch wichtigste steht in Berlin auf dem Brandenburger Tor. Eine Quadriga, 4 Pferde, 4 Hörner, die Siegesgöttin und sie lenkt den Wagen. Ich habe schon vor der Wende angefangen und auch schon ziemlich fertig gehabt, meinen Vortrag Deutschland in der Endzeit. Und es ist und bleibt so, dass Deutschland in der Endzeit eine wichtige Rolle spielen wird. Und deshalb steht dort auch die Quadriga heute und es heißt so viel, der Sieg sind die geistlichen Mächte der Bosheit, die das natürlich denen, die das erbaut haben, eingegeben haben. Das bedeutet, der Sieg des humanistischen Denkens, der Sieg des Menschen über Jerusalem, Israel, Juda, über Gott letzten Endes. Und dann wird eines Tages, das wissen wir alle, Gott eingreifen und wird all diese Mächte zerstreuen, wie wir es jetzt gehört haben und gelesen haben. Er schickt einfach 4 Handwerker und zerstreut die Feinde. Diese Quadriga ist nichts anderes, oder sie bedeutet nichts anderes, als den Sieg der endzeitlichen Mächte über das Volk und das Land Gottes. Nun die vier Handwerker. Das sind natürlich vier Engel. Es kann ja nicht anders sein. Zu diesen vier Hörnern schickt dann Gott vier Handwerker. Was sind Engel eigentlich? Engel, dort steht für Handwerker Harashim, das müssen Sie nicht wissen, aber damit man jetzt nicht verwechselt, sind vier Handwerker. Aber der Engel, Engel heißen im Hebräischen Malach, und das ist, ja, ich denke, ist letzten Endes ein Engel, ist ein Arbeitsengel. Denn es steht geschrieben, die Engel sind Täter seines Wortes und sie kommen einfach, um das Wort Gottes auszuführen. Und wenn Sie in das Wort Malach, Engel, ein H hinten hinhängen, Malach heißt es dann, und dann heißt das Arbeiten. Und wenn Sie ihn ein bisschen liedlich kennen und an Ihre Eltern denken, die das vielleicht noch konnten, dann wissen Sie, Malochen ist nichts anderes als schwer arbeiten. Also, und deshalb, für mich sind das also vier Engel. Und sie tun nichts anderes als diese Hörner in der Kraft ihrer göttlich-geistlichen Macht, die ihnen Gott gegeben hat, diese Hörner niederzuwerfen. Wir sind am Ende der Endzeit. Und da hat natürlich der Herr noch viele andere Helfer. Da ist sein ganzes Engelheer, das dann die Zerstreuten von den vier Winden der Erde zurückholt. Da ist seine Gegenwart, da ist der Hauch seines Mundes und vieles andere auch. Also wir haben jetzt in diesem zweiten Nachtgesicht gesehen, wie Gott die ganze irdische Macht, die sich da zusammenballt und zusammengeballt hat und gegen Jerusalem und Juda gezogen ist, ihre militärische Macht niederschmettert, zerstört und beendet. Das ist natürlich nur eine Sicht der Endzeiten ihres Endes. Es gibt in der Bibel noch viele andere Aussagen über wie die Endzeit zu Ende geht. Darum geht es aber jetzt an dieser Sacharja-Stelle nicht. So, nun kommt das dritte Nachtgesicht. Wir sind jetzt in Vers 5 in Sacharja 2 nach der Lutherzählung. So, und da wird jetzt ein Mann gezeigt mit einer Messschnur. Dieser Mann hat also eine Messschnur in der Hand, auch das ist ein Engel. Und was hat er für eine Aufgabe? Er muss Jerusalem messen. Warum muss er jetzt messen? Ganz einfach, weil, wie im Text steht, dass Jerusalem wird angefüllt werden mit Menschen und mit Vieh, die Grenzen werden hinausgerückt werden und jetzt wird irgendwann einfach einmal jetzt angefangen, ein Grundmaß zu messen. Nicht, das ist bei uns ja auch, wenn Sie Stadterweiterung machen, da gibt es mal die Altstadt und die alte Stadt, die ist dann vermessen und dann weiß jeder, wie groß die ist und dann werden neue Gebiete ausgemessen. Und so ist das auch. Und Gott macht einfach die Grenzen der Stadt Jerusalem weit und sagt er heute schon in seinem Wort. Nicht nur, wenn Sie bedenken, und das hat schon seine Berechtigung, was heute ein Quadratmeter Land in Ost-Jerusalem für Aufstände in der Welt macht, bis zur UNO-Resolution der anderen Dinge mehr, dann hat dieser Satz schon seine Berechtigung. Ich habe einen Vortrag von Ronny Reich gehört, er ist jetzt natürlich auch ein bisschen älter geworden, das war vielleicht vor 8 Jahren, im Schönblick in Schwäbisch Gmünd, da war der persönlich da, das ist einer der Archäologen Jerusalems, die vieles ausgegraben haben. Und Schwenk hat auch gesagt, wissen Sie, wir müssen natürlich auch immer wieder archäologische Dinge dem Publikum zumachen, sonst kriegen wir kein Geld mehr. Das ist auch so nebenbei. Deshalb dürfen Sie auch so viel sehen, Jerusalem. Und er hat gesagt, ich bin da zuständig für dieses Häuser und sonst was in Ost-Jerusalem. Wenn ich da ein Haus abreiße oder eins dazu baue, da kann ich den Dritten Weltkrieg auslösen. So ist das heute. Ja? Und deshalb wenn Jesus wiederkommt, wird die Grenze hinausgerückt und dann kräht auch kein Hahn mehr dagegen. Das muss man dazu sagen. Ich möchte Ihnen noch ein Wort aus Jesaja 26, Vers 15 dazu lesen. Jesaja 26, Vers 15. Da geht es ums ganze Land, auch wenn Jesus wieder da ist. Jesaja 26, 15. Du hast die Nation vermehrt, Jehova. Du hast die Nation vermehrt. Du hast dich verherrlicht. Klar, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er verherrlicht. Er verherrlicht sich. Du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Auch die Grenzen des Landes werden noch erweitert werden. Und genauso die Grenzen der Stadt. Und jetzt kommt der Vers 7. Jetzt betont er also, dass also Jerusalem größer wird, dass Menschen und Vieh darin sind und dass die Stadt erweitert wird. Und mit dem Jesaja-Wort, dass auch die Grenzen des Landes erweitert werden. Jetzt kommt Vers 7. Da geht also der Engel, der mit dem Propheten Zacharja redet, der geht jetzt weg und kommt ihm ein anderer Engel entgegen. Und der andere Engel, so sehe ich das, hat eine Botschaft vom Herrn und sagt ihm nun, geh und renne, laufe und sage diesem Jüngling, das ist nämlich der Zacharja, das muss also wohl noch ein junger Mann gewesen sein, als er diese Botschaft empfing, diese Prophetie, renne, als offene Stadt wird Jerusalem bewohnt werden, wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Warum muss der rennen? Wenn es so weit ist, geht die Sache schnell. Die Frage des Propheten auch wird schnell beantwortet. Und die Antwort ist dem Herrn wichtig, deshalb sagt er, renne, sag diesem Jüngling, gib ihm schnell Antwort. Nicht wahr, wenn es so weit ist, geht es schnell. Wie beginnt denn die Offenbarung? Offenbarung 1, Vers 1. Was schnell, Tacho, geschehen muss. Ja? So, wenn es so weit ist, geht es schnell. Das ist das, was hier der Heilige Geist dem Propheten sagt. Wenn es so weit ist, geht es schnell. Und dann sprich weiter, jetzt sind wir in Vers 9. Dann wird übrigens auch alle Angst weggenommen werden von Israel, von Juda, von Jerusalem. Sind wir in Vers 9. Ich, spricht Jehova, werde ihm eine feurige Mauer sein ringsum und werde zur Herrlichkeit sein in seiner Mitte. So war es schon in der Wüstenwanderung, das haben wir gestern schon mal gehört. Und so wird es wieder sein. Der Herr wird eine feurige Mauer sein um Jerusalem und er wird darin ihm zur Herrlichkeit sein. Auf Erden war Jesus ein Fluch oder er wurde wenigstens zum Fluch gemacht, so vielleicht. Und Israel ist ein Fluch, so wie er ein Fluch unter den Völkern war, wird er ein Segen sein. Israel war ein Fluch. Aber jetzt ist es ganz anders. Jetzt wird das ihm alles zur Herrlichkeit sein. Das kann auch unser Gebet sein, Herr. Mache um Israel, um Jerusalem, Juda heute schon eine feurige Mauer, dass die Feinde es nicht vorzeitig verwüsten können. Es kann auch ein Gebet für uns sein. Herr, ich stehe in großer Anfechtung, sei du eine feurige Mauer um mich. Dass ich nicht über Gebühr versucht werde, als ich tragen kann, und so steht es auch in der Bibel, so ist es auch. Und manche müssen unendlich viel tragen. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister das aushalten, was sie alles tragen müssen, was man in den christlichen Blättern alles liest. Ein Wort zur Herrlichkeit. Wir dürfen heute schon diese Herrlichkeit noch viel mehr in uns tragen. Auch darüber haben wir gestern etwas gehört. 2. Korinther 4, Vers 4 bis 6. Satan will alles zudecken, dass den Menschen nicht der Lichtglanz Gottes ausstrahlt. Aber uns darf er ausstrahlen. Und da steht es in zweifacher Form. Ausstrahlen des Lichtglanzes, des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Und das Ausstrahlen der Herrlichkeit, Erkenntnis Gottes im Angesicht Christi. Das strahlt uns heute aus. Da muss ich mich immer wieder fragen, was tue ich alles, damit diese Herrlichkeit nicht ausstrahlt. Wenn der Versucher über mich kommt und mich verführt zum Beispiel. So aber das jetzt nur zur Ergänzung der Herrlichkeit für uns. Jetzt noch ein Wort, Jesaja 4, Vers 5. Immer wieder ist es Jesaja. Ist der das ergänzt, Jesaja 4, Vers 5. Und dort steht Folgendes, auch ein bisschen erstaunlich. zu der Herrlichkeit. Und Jehova wird über jede Wohnstätte des Berges Zion und über seine Versammlungen, also diese Menschenversammlung, nach zum Gebet und so, zum Gottesdienst, eine Wolke und einen Rauch schaffen bei Tage und den Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird eine Decke sein. Was heißt das? Also diese Dinge sind nicht nur da, um seine Herrlichkeit zu zeigen, sondern auch zu verhindern als Decke, dass dieser Lichtglanz der Ewigkeit nicht das Mal aus der oberen Welt, dieses Jerusalem, das immer noch von Fleisch und Blut, Menschen aus Fleisch und Blut bewohnt wird, nicht verbrennt und in der Gegenwart Gottes untergeht. Also es wird Herrlichkeit sein. Und im Jesaja steht ja noch viel mehr, über 7-mal heller wird die Sonne scheinen, dergleichen Dinge mehr. Nun nach diesem Ausflug in die Herrlichkeit der Gegenwart Christi gehen wir wieder in die endzeitliche Realität zurück. Wir sind jetzt in Vers 10. Hui, hui, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht Jehova, denn nach den vier Winden des Himmels breite ich euch aus oder zerstreue ich euch, spricht Jehova. Sehen Sie, das ist das, was in der Mitte der Endzeit der Jahrwoche geschehen wird, durch die vier Hörner, durch die gesammelte Ökumene, die gesammelte Militärmacht der Erde, dass sie Jerusalem, Bevölkerung zum Großteil und Israel, Juda noch einmal zerstreuen. Und nun kommt der Aufruf, wenn dann Jesus wiedergekommen ist, oder ich muss sagen, bevor er wiederkommt, geht ein Ruf aus, so fällt so zeitlich zusammen, flieht aus dem Lande des Nordens, spricht der Herr, weil ich euch dorthin zerstreut habe. Und jetzt geht der Ruf, kommt zurück, flieht, Jesus ist da oder kommt wieder, je nachdem, wie man das sehen will. Ich möchte Ihnen dazu einen Vers aus Psalm 120, Vers 5 lesen. Das ist der erste der sogenannten Aufstiegspsalmen. Psalm 120, Vers 5. Nicht mit dem Fliehen aus dem Norden, das ist so, wie wenn das nach dem Zweiten Weltkrieg war. Der Krieg war verloren. Und dann sind sie alle geflohen, die übrigen Soldaten und die sonst noch gehen wollten und mussten und sind dann dorthin geflohen, wo es sicher war, nach Hause oder zu irgendwelchen Verwandten. Jetzt bin ich im Psalm 20, Vers 5. Wehe mir, dass ich weile in Meschech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Rosch, du Fürst von Rosch, Meschech und Tubal, das ist der Fürst von Gog und Magog. Und dort wird ausgelegt, Meschech ist Moskau, Rosch Russland und Tubal ist Tobolsk. Also weh mir, dass ich wohne in Meschech. Dorthin wird das Volk noch einmal zerstreut, den Norden. Und weh mir, dass ich wohne in den Zelten Kedars. Kedar ist der zweitgeborene Sohn Ismaels, der erste ist Nebajot. Auch dorthin werden sie noch einmal zerstreut werden. Maximal 3,5 Jahre. Und dann greift wieder ein Jesaja-Wort. Jesaja 43, Vers 6. Jesaja 43, Vers 5. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, spricht er zu Juda und Jerusalem und ganz Israel letzten Endes. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen, das heißt von Osten, vom Ausgang, der Aufgang der Sonne. Und vom Niedergang werde ich dich sammeln, das ist der Westen. Und jetzt kommt das berühmte Wort, Jesaja 43, Vers 6. Ich werde zum Norden sagen, Meschech, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück, bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Dorthin werden die nochmal geschleppt und von dort her ruft sie der Herr zurück bei seiner Wiederkunft. Und die werden alle merken und sehen, da hat sich etwas getan in Jerusalem. Man hat vielleicht dieses helle Licht, wenn Jesus wiederkommt, bei seiner Wiederkunft der ganzen Ökumene gesehen. Und nun werden sie sogar auf Senft und was alles in der Jesaja steht und in anderen Propheten die Kinder Israel zurückbringen. Wenn es weit ist, hört man den Ruf des Propheten. Zuerst das Fliehe aus dem Norden und dann werden sie auch gebracht werden. Nun kommt Vers 11. Jetzt kommt noch Babel hinzu. Wieder ein Beweis, dass ein endzeitliches Babel existieren wird. Und meines Erachtens niemals New York und auch nicht Rom. Rom steht eher für den Antichristen und nicht für Babel. Hui, entrinne Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels. Juda, Israel haben schon immer eine große Affinität zu Babel gehabt. Dort haben sie sich wohl gefühlt. Als sie dann Zerubabel und der Hohepriester Josua zurückkehrten nach Israel und den Tempel bauten zunächst, da wollten die gar nicht gehen. Und als dann Esra und Nehemia nochmal riefen und kämpften, dass die zurückkehren, da wollen die auch nicht richtig gehen. Die haben sich sehr wohl gefühlt dort. Lange Zeit. Da ist sogar der babylonische Talmud entstanden. Aber es gibt ein endzeitliches Babylon. Und von dem heißt es in Offenbarung 17 und 18, dass es zerstört wird, weil das Blut von Heiligen und Propheten dort gefunden wurde und vieles andere mehr. Dass ihr einen gottlosen, widergöttlichen Hurenbecher trank und dergleichen Dinge mehr. Und dann geht der Ruf an die Bevölkerung, jüdische Bevölkerung, die dort wohnt, geht heraus aus Babel, nicht nur geht heraus, sondern flieht. Nein, entrinne Zion, die du wohnst bei der Tochter Babels. Entrinnen heißt ja auch so viel, da wird ein Gericht kommen und ich gehe vorher, so wie der Lot in Sodom. Er geht vorher, der Engel kommt und jetzt kommt der Ruf des Propheten, flieht. Warum? Entrinnet, weil die Zerstörung Babels ansteht, nachzulesen, Offenbarung 17 und 18. Fliehe aus Babel, entrinne aus Babel. Steht noch an anderen Stellen, Jesaja 48, 20, für den, der es nachlesen möchte, Jeremia 51, 6, Offenbarung 18, 4. Also entrinnen hier und an anderer Stelle steht auch flieht aus Babel. Man hat dieses Wort immer wieder auch als Aufruf an die Gemeinde verstanden, zum Beispiel aus den gottlosen Kirchen herauszugehen, wie es ja in Babylon, wie man sagte, Hure Babylon, was eigentlich nicht stimmt. Das ist schon ein ernstes Wort und müssen uns fragen, wo wir uns unser geistliches Leben leben. Aber es kann auch sein, dass wenn ich in einer Kirche bin, ich eine gute Kirchengemeinde habe, dann gehe ich eben nicht raus. Ich habe es auch in diesen Tagen jemand mal gesagt, ich kannte jemanden, der ist längst gestorben sicherlich, der ist um seiner Brüder willen in der Gemeinde geblieben. Dass sie hier noch jemand hatten, mit dem sie reden konnten. Nicht wahr? Ich weiß, das kommt jetzt auf ein Tonband, aber das stand ja in Idea. Wenn du dann einen Pfarrer hast, der homosexuell ist und dann einen Sexgottesdienst macht über seine Sexualität, dann musst du fliehen natürlich, das ist klar. Und so gibt es noch viele andere Beispiele, das kann ich Ihnen im Einzelfall nicht sagen, wie Sie das machen müssen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber irgendwo, wo es zu gefährlich ist, muss man eben abhauen und fliehen, das muss ich auch sagen. Und sogar ein drinnen ist richtig. Warum? Bevor man die Finger dort verbrennt, sollte man lieber noch gehen, dass einem nichts passiert. Die Flucht aus Babel ist ein ganz wichtiges Thema der Schrift. Und auch dazu gibt es ein paulinisches Wort. Das ist immer für mich wichtig bei allen Auslegungen, die ich im Alten Testament mache, dass ich die Verbindung zu Paulus bringe, dass wir aus diesem Wort des Alten Testamentes dann auch für uns lernen. Ich lese es erst, Jesaja 52, Vers 11. Den können wir bald aufgeschlagen lassen, so oft kommt er vor. Jesaja 52, Vers 11. Weichet, weichet, weg von den bösen Nationen, weg von Babylon. Geht von dannen hinaus, rühret nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte und reinigt euch, die ihr die Geräte Jehovas traget. Und dieses Wort wird in 2. Korinther 6, Vers 17 zitiert. 2. Korinther 6, Vers 17 habe ich gesagt, ja. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und dann geht der Text weiter. Das reicht. Auch für uns gilt es einfach, uns rein zu halten von der Welt, auch wenn das mitunter recht schwer ist. Zion, so heißt es hier in drinne Zion. Zion kommt im Alten Testament mitunter recht schlecht weg, wegen ihrer Sünde. Aber jetzt, wenn Jesus wiederkommt, sage, in drinne Zion, ich will bei dir wohnen, ich will dein Gott sein und ich werde dir die Sünde vergeben und will dich heilen. Wir sehen in Vers 12 in der Lutherzählung. Denn so spricht Jehova der Heerscharen, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen oder je nachdem meinen Augapfel an. Liebe Geschwister, hier taucht ein neuer Name auf. Hier taucht urplötzlich Jehova der Heerscharen auf. Das war, dreimal kommt diese Formulierung vor. Mich zu euch gesandt und Jehova der Heerscharen. Was bedeutet das? Jetzt muss ich zurück in Kapitel 1, das ich Ihnen bis jetzt nicht erklärt habe, aber das habe ich in München gemacht. Wenn die Endzeit, wenn Jesus eingegriffen hat in der Belagerung Jerusalems und dann eine Zeit der Ruhe und Beruhigung in Israel sein wird, dann hat er dort diese 4 Erkundigungspferde geschickt, mit einem Reiter, ein Reiter und 4 Pferde, auch hier wieder die Vierzahl. Und dann ist das eine ganze theatralische Aufstellung, wer da alles beteiligt ist. Da ist beteiligt Jehova der Heerscharen, Jehova, der Engel, der mit ihm redet, der Engel, der zwischen den Myrten stand, das ist der Reiter wohl, und dann noch der Engel Jehovas. So, jetzt haben wir sie. Und da musste ich dann sagen und fragen, wer ist der Engel Jehovas? Wer ist der Engel Jehovas? Und für die, die ganz festgelegt sind, anderer Meinung sind, wie ich, bitte ich jetzt die Füße einzuziehen, damit ich nicht drauf trete. So. Konnten Sie in Langensteinbach hören, es gibt so von einer Kassette, die alte Kirche hat gesagt, der Engel Jehovas ist Jesus im Alten Testament. Dann habe ich meine Brüder gefragt. Da habe ich auch Antwort bekommen, Jehova im Alten Testament. War ich ein Stück erschüttert. Und ich sage euch, da mache ich nicht mit. Der Engel Jehovas ist niemals Jesus. Niemals. Niemals. Wenn Sie den Zacharia, nur ich gehe jetzt nur um Zacharia, woanders mag es anders sein, der Zacharia richtig auslegen wollen, dann müssen Sie sagen, der Engel Jehova ist der Engel. Jehova, der Heerscharen, ist der Vater und Jehova ist der Sohn. Und das werde ich Ihnen jetzt beweisen. Aber ich möchte Ihnen zuerst beweisen, dass der Engel Jehovas nicht Jesus ist. Wissen Sie, wir könnten uns, ich weiß nicht, wie Sie denken, aber jetzt uns trefflich streiten über die Hagar-Geschichte und. Aber in Lukas Kapitel 1 kommt der Engel des Herrn auch vor. Und zwar bei der Ankündigung Johannes des Täufers. Und da erschien ein Engel des Herrn dem Zacharias. Und da heißt weiter, und der Engel sagt ihm das und das. Und am Schluss sagt er, ich bin Gabriel. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. So, jetzt könnten Sie sagen, ja, die Übersetzung im Alten Testament, im Neuen Testament. Nein, da steht immer kein Artikel davon. Im Hebräischen geht es von der Grammatik nicht. Und hier im Griechischen steht auch kein Artikel. Jetzt habe ich mir, das hat mich interessiert. Dann bin ich hergegangen, übrigens Menno Kalischer, den Sie vielleicht kennen, der hat ein Büchlein geschrieben, auch jetzt im Alten Testament, schreibt auch der Engel des Herrn, sei Jesus, habe ich ihm Mail geschrieben, sage Menno, bin ich nicht einverstanden, brauchst du mal keine Antwort geben, ich streite mich nicht mit dir.
Du brauchst etwas langsamer.
Oh. Gut so. Das hängt mit der Begeisterung zusammen. Also, der Menno Kalischer, der hat ein Heft geschrieben, kann man in Breckerfeld, der Bibelschule, kaufen, über den Jesus mal ein Testament, und da schreibt er, dass der Engel des Herrn Jesus sei. Habe ich ihm ein Mail geschickt, habe gesagt, Menno, das geht nicht, ich bin anderer Meinung. So, aber jetzt zurück. Dann habe ich mir, das hat mich interessiert, mir ein hebräisches Neues Testament genommen. Also die Übersetzung aus dem Griechischen Testament ins Hebräische. Und wollte wissen, wie schreiben die auf Hebräisch Engel des Herrn? Und die schreiben es genauso, wie es bei Sacharja steht. Malachiafe. So, mehr nicht. Malachiafe. So steht es dort. Nun frage ich mich, wenn dort Malachiafe steht, also Engel des Herrn, und dort auch Engel des Herrn, soll das Jesus sein? Und dann kommt Gabriel noch zu Maria, wo sie schwanger wird. Also, der Engel des Herrn ist für mich niemals Jesus. So, aber jetzt müssen wir weitermachen. Jehova, der Hirscher, sagte ich, ist der Vater, und Jehova ist der Sohn. Und jetzt lesen wir in Vers 12. Denn so spricht Jehova der Heerscharen, nach der Herrlichkeit hat er mich, den Sacharja, wohl kaum, Jehova, Jesus, zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. So ist das. Jehova der Heerscharen, der Vater, hat ihn, den Jehova, Jesus, zu den Nationen gesandt, die geplündert haben. Und dann, den wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an, und ob meines oder sein steht, ist nicht wichtig, denn es ist einmal der Jehova der Herrscher, ein andermal Jesus oder Jehova gemeint. Und wer dem Gott und Vater und seinem Sohn, sein Israel, antastet, tastet seinen Augapfel an. Wieder in Jesaja, aber das lese ich jetzt nicht. So, 43, so wert ist Israel geachtet, dass der Herr Nationen hingibt an Israels Stadt. Und das haben wir ein Stück weit in Deutschland erlebt, das haben viele andere auch erlebt. Also, er, Jesus, wurde durch Jehova der Heerscharen nach Israel gesandt, und auch wegen der Völker, die Israel geplündert haben. Weiter in Vers 12 und 13. Denn siehe, Vers 13, ich werde meine Hand über sie schwingen, jetzt spricht der Jehova, und sie werden denen zum Raube sein, welche ihnen dienen. Und ihr werdet erkennen, dass Jehova der Heerscharen mich, Jesus, sage ich Füchchen zu natürlich, gesandt hat. Und dieses Erkennen, ihr werdet erkennen, steht ja im Hesekiel an die 100 Mal. Die Nation wird erkennen, wer Gott ist. Israel wird erkennen, wer Gott ist. Ja, sie müssen Jesus erkennen, um das geht es hier. Und ihr, Israel, werdet erkennen, dass der Vater mich, Jesus, zu euch gesandt hat. Das heißt das übersetzt. Nun steht aber vorher noch etwas, ich werde meine Hand über sie schwingen, und sie werden denen zum Raube sein, welche ihnen dienten. Das muss ich einfach so erklären, der Text ist ein bisschen kompliziert. In der Mitte der Jahrwoche bricht der Antichrist in Israel ein. Ich sage immer Israel, aber genau ist Juda und Jerusalem natürlich. Und dann klauen die. Die kommen nämlich, weil Israel reich geworden ist. Ganz reich. Die hängen nämlich zusammen mit Babylon. Und lesen wir doch Offenbarung 17, 18. Ich bin reich, ich bedarf gar nichts. Der gehört das ganze Weltvermögen gehört dieser Hure Babylon. Und davon profitiert natürlich auch Israel. Und dann sind sie in der Mitte der Jahrwoche gekommen und haben geraubt. Haben dann die Juden wieder zerstreut, sie mussten ihnen dienen. Und da setzt dieser Text ein und sagt, die euch beraubt haben, die werdet ihr jetzt wieder berauben. Und die euch, denen ihr dienen mussten, denen, die müssen jetzt euch dienen. Letzten Endes steht das dort. So. Also, jetzt wird das alles umgekehrt und die, die Israel geknechtet haben und Israel auch aus Israel ausgeraubt haben, denen wird das jetzt wieder geraubt und sie müssen nunmehr auch zu Knechten werden, auch wenn das hier nicht steht. Es steht an anderer Stelle, dass auch die Nationen dienen müssen. Ja. So, das habe ich schon besprochen, dass Jehova der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Das werden sie erkennen. Nicht diese ganze Sacharja 12 ab Vers 10, wo sie dann weinen wie über ihn, wie über den Erstgeborenen. Jetzt kommen wir zu Vers 13. Ach, ich muss noch einmal stehen bleiben bei diesem Vers 13, bei dem Erkennen. Sehen Sie, und das ist unser ganz, ganz großes Vorrecht, dass wir heute schon ihn erkennen dürfen. Manchmal steht nur kennen, weil das Erkennen ist noch etwas tiefergehendes. Aber wir dürfen ihn schon, bleiben wir dabei, wir dürfen ihn heute schon erkennen. Philipper 3, Vers 8 zum Beispiel, oder Vers 10, da geht es um das Erkennen Christi. Oder dann die große Stelle, Epheser 3, 18 und 19, dass wir die Länge, Breite und Höhe und Tiefe erkennen sollen, auch der Liebe Gottes. Können wir viele Stellen anführen, ich habe gar nicht mehr aufgeschrieben, weil das nicht das Hauptthema ist. Aber ich habe noch aufgeschrieben, 1. Korinther 13, Vers 12, jetzt erkenne ich stückweise, muss ich auch dazu sagen. Aber dann, in der Herrlichkeit, werde ich erkennen, wie auch ich erkannt bin. Und jedes Mal steht wirklich erkennen und nicht nur kennen. Dass wir dann, haben wir auch gestern mal das Wort gehört, wo wir heute nur wie durch einen Spiegel schauen und nur undeutlich gar nicht alles erkennen können, weil eben Fleisch und Blut sind. Gerade in unserem Geist erkennen wir noch diese Herrlichkeit. Aber das ist auch oft ganz schwierig zu erfassen. Dann aber werden wir in der Herrlichkeit, werden alle diese menschlichen Hüllen weg sein und werden Gott begegnen dürfen und ihn erkennen, so wie er uns längst erkannt hat. Das ist Zukunftshoffnung. So, und jetzt kommt Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion. Ja, die Tochter Zion, die ist in tiefe Sünde gefallen, aber jetzt ist der Herr da, wird ihr vergeben, Stück für Stück, nicht sofort alles, ein nach dem anderen, wie jetzt die Leute zubereitet werden. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme, jetzt spricht Jesus, jetzt spricht Jehova, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht Jehova. So, jetzt haben wir ihn, jetzt sagt er es ganz deutlich, ich bin's, ich bin Jehova. Neutestamentlich ausgedrückt, ich bin Jesus, ich wohne in deiner Mitte. Ihr habt mich gekreuzt, den Gott Israels, den Messias, ist alles dasselbe. Und dann wird er in ihrer Mitte wohnen, noch nicht der Vater. Der Vater wohnt erst auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem auf der Erde. Aber im tausendjährigen Reich wird Jesus in ihrer Mitte wohnen. Vers 15. Und an jenem Tage werden viele Nationen sich an Jehova anschließen und sie, die Nationen, werden mein Volk sein. Das ist eine erstaunliche Sache. Die Nationen werden auch zu dem Volke Gottes gerechnet werden. Da gibt es viele alttestamentliche Stellen, die das belegen. Jesaja 66 zum Beispiel, ein Wort, wo er dann auch die Priester aus den Nationen nimmt. Doch bevor ich das noch vertiefe, nochmals den Schluss von Vers 15. Und du wirst erkennen, zum dritten Mal kommt das jetzt, dass Jehova der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Dann nämlich, wenn er die Decke von ihren Augen nimmt, 2. Korinther 3, Vers 16. Und sie alle erkennen werden, was sie angerichtet haben, als sie ihn töten. Aber aus der Josefs Geschichte wissen wir, der Herr hat Josef vorausgeschickt und so hat er auch Jesus vorausgeschickt, um das Heil für seine Brüder zu bereiten. So, dann schließen sich die Völker an. Ich gehe jetzt zu dem Anfang zurück. Wer sind diese Völker? Wer sind diese Völker? Wir müssen eines bedenken, im tausendjährigen Reich werden viele auferstehen. Abraham, Isaac, Jakob und andere. Und dann wird der arme Lazarus im Schoß Abrahams sein und andere werden aus dem Feuer zugucken müssen. Das ist die eine Seite, die Auferstandenen, sie heiraten nicht mehr, sind wie Engel. Das heißt, sie sind an die Gesetze von Raum und Zeit unserer Erde und unserer Welt nicht mehr gebunden. Aber am Ende der Endzeit bleiben wenige Menschen übrig. Das haben auch mich manche gefragt. Ja, am Ende der Endzeit werden da nur wenige Menschen übrig bleiben, sage ich, das sagt das Wort Gottes. Aus Israel werden nur wenige übrig bleiben und aus der Nation werden nur wenige übrig bleiben. Und sie gehen hinein ins tausendjährige Reich. Und sie bilden dann die neuen Völker. Und dann heißt es, auch dort wird es immer noch vielleicht Probleme geben, in Micha 4, aber vor allem dann gleicher Text in Jesaja 2, Vers 2 bis 4. Und er wird vielen Völkern Recht sprechen, nicht wahr? Vielleicht kommen da auch Abgeordnete der Völker, die in diesen Jahren, der letzten 6000 Jahre auf dieser Erde waren und bekommen Recht gesprochen. Vielleicht müssen sie auch noch warten bis nach dem Ende der 1000 Jahre jedenfalls. Er wird vielen Völkern Recht sprechen. Ja, und so wird es am Ende sein, Gott wird jedem Volk Recht sprechen. Er wird ihm Recht sprechen und sagen, warum ich dich erhöht habe, warum dich erniedrigt habe, warum ich das hat dich machen lassen, dich das machen lassen, denn alles ist auch unter der Führung und Steuerung Gottes und mindestens Genehmigung und Zulassung Gottes. Nicht? Manchmal frage ich, warum haben es gerade die Deutschen die Juden verfolgt, warum da waren das nicht zum Beispiel, Entschuldigung, die Russen oder sonst jemand anderes. Ja, das sind alles Dinge, die Fragen, die dann gelöst werden müssen, weil alles nach dem Plan Gottes gegangen ist. Also die Völker, die sich anschließen, werden auch sein Volk werden. Und wer es nicht glauben will, Jesaja 19, schon wieder im Jesaja 19, Kapitel 23 bis 25. Dort lesen wir, ich sage das auswendig, ich hoffe, dass ich es ganz hinkriege. Da wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien und Ägypten wird sein Volk sein, Assyrien sein Volk und Israel wird das Dritte in ihrer Mitte sein, wird ein Dreierbund sein. Nicht, wir würden sagen, die bösen Ägypter und die bösen Assyrer, die so viel Böses getan haben, die sind noch viel schlimmer wie wir gewesen und die sollen, ja, die werden angeschlossen werden dem Volke Gottes. Nicht, und so werden auch alle anderen Völker dazukommen, machen wir uns da keine Sorgen. Gott weiß, was er zu tun hat und was er tun will. Nicht wahr, die Völker und Israel und in der Zukunft, das ist ein großes Thema, das wäre ein anderer Vortrag. Vers 16. Und Jehova wird Juda als Erbteil besitzen, in dem heiligen Lande, hier wird der Begriff heiliges Land mal erwähnt, und er wird Jerusalem noch erwählen. Nun, das wissen wir in unseren Kreisen, Jerusalem ist erwählt. Es ist zwar jetzt im Gericht, aber es wird auch noch endgültig als heilige Stadt erwählt werden. Aber Juda, das ist das Interessante, wird erst als sein Erbteil besitzen, das gerade hier Juda erwähnt wird. Und dann wird einfach es so sein, dass die Segenssprüche über Juda sich erfüllen. Das, was Jakob über Juda prophezeit hat und das, was Mose über Juda prophezeit hat. Ich lese Ihnen einmal vor, in 1. Mose 49, da ist der erste Segen, den spricht Jakob, der Vater, 1. Mose 49, Vers 10 vor allem. So, nicht weichen wird das Zepter, 1. Mose 49, 10, nicht weichen wird das Zepter von Juda und der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schilo, da ist Jesus gemeint, kommt und ihm werden wieder die Völker gehorchen. Jetzt werden die Völker zurechtgebracht. Also der Herrscherstab in Gesamt-Israel wird bei Juda sein und bleiben, durch David zum Beispiel, bis Schilo kommt, das ist Jesus, der Ruhebringer, der wird dann der große König sein. Aber auch David, so steht es auch geschrieben, wird ein Unterkönig sein und das ist ja alles in dem Fleische nach aus Juda gekommen. Jetzt noch der Segen des Mose 5. Mose 33, Vers 7. Herr, erhöre die Stimme Judas und bringe ihn zu seinem Volke. Der lebt ja extra heute, dieser Juda, nicht wahr? Die anderen sind verschollen, ein bisschen Levi da, vielleicht auch noch ein bisschen Benjamin. Und bringe ihn zu seinem Volke. Lass seine Macht groß werden, auch in Israel. Und sei ihm Hilfe wider seine Feinde. In aller Bedrängnis, das war ein Wort über Ephraim, aber trotzdem, in aller Bedrängnis hat Gott sehr genau gewusst, was er mit Juda macht. In aller Bedrängnis war er auch bedrängt, nicht nur bei Ephraim. Er hat das Volk nie ausgelöscht. Bei jeder Endlösung hat er das Volk nie ausgelöscht. Haman hat es probiert und viele andere haben es auch probiert. Dummköpfe wie Adolf Hitler haben es auch probiert. Und haben nicht gemerkt, dass 7 Millionen in Amerika wohnen, obwohl er hier in Europa 6 umgebracht hat oder 5,5, wie viel es auch sein gewesen mögen. Und der Antichrist probiert es auch nochmal. Und auch er wird scheitern. Der Herr hat sein Volk erwählt. Wenn es heißt, lass seine Macht groß werden, dann heißt es aber im tausendjährigen Reich nicht nur seine militärische Macht, sondern auch seine Macht, dass er zum Segen inmitten der Völker wird. Das ist wichtig. So, und jetzt der letzte Vers, Vers 17. Da gibt es eine kleine Pointe. Alles Fleisch schweige vor Jehova. Sehen Sie, jetzt ist nur noch Jehova da. Nur noch Jehova. Der Vater, der Hirscher, hat nur gesagt, ich habe ihn gesandt, das werdet ihr merken, dreimal steht es da und den Rest, den erledigt der Sohn. Jehova, in diesem Falle. Alles Fleisch schweige vor Jehova, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles Fleisch still. Oder kurz bevor er wiederkommt, wird auch alles still. Da merkt man, es tut sich was. Vorher haben sie getobt, warum toben die Nationen, Psalm 2, Vers 1, durch die ganze Endzeit hindurch haben sie getobt und es war Nacht. Jetzt müssen sie still werden, weil sie merken, er kommt wieder. Und der Herr schlief. Der Herr schlief im Boot, als die Wellen tobten, im See Genezareth, da kommen die Jünger angstvoll, Herr, wache auf, steh doch auf. Und er bedroht die Wellen. Hier steht im Hebräisch, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Er ist aufgewacht oder aufgeweckt, eigentlich ein Passiv, er ist aufgeweckt worden. Er ist Gegenwart, er ist aufgewacht aus seiner heiligen Wohnung. Dann würden wir sagen, also bitte, Jesus schläft doch nicht, dein Hüter und Wächter, da schlummert doch nicht. Wenn Jesus zu seinem Volk, gegenüber seinem Volk untätig ist, dann heißt das einfach in der Bibel schon mal, sage ich vorsichtig, er schläft. Habt im Boot in den Wellen, da ist es ein typisches Beispiel, ein Modell. Können Sie auch bei Boas und Ruth sehen. Boas ist für mich ein Bild auf Jesus, Ruth ein Bild auf die Braut. Schläft der Boas, Mitternacht schreckt er auf, wieder Mitternacht heißt diese Stunde und dann geht sie, die Ruth, morgens Mutterseelen alleine da durch die Felder heim zu ihrer Schwiegermutter. Und Boas hat vielleicht wieder weiter geschlafen. Oh, ich dachte schon, das sei mein Handy, das nicht ausgeschaltet habe. Aber es ist was anderes. Ich lasse auch jetzt an, jetzt spielt es keine Rolle. Ja. Wer weckt ihn denn auf? Wer weckt ihn denn auf? Das ist das Flehen seiner Heiligen durch die ganze Endzeit hindurch. Wache auf, Herr. Stehe auf, Herr. Das ist seine Braut. Das ist das letzte Schreien der Gemeinde Jesu in Israel, wenn sie ihn den Kragen zudrehen wollen vollends. Und jetzt lesen wir Psalm 7, Vers 7. Steh auf, das gehört dazu, ein großer Ruf des Alten Testamentes. Ich habe da auch schon drüber gepredigt, ich weiß nicht, wo ich das gemacht habe, über Psalm 29, glaube ich, mit dem hing das zusammen. Stehe auf, Herr oder Jehova, in deinem Zorn. Jetzt kommt auch der Zorn dazu, Tag des Zorns. Erhebe dich wieder das Wüten meiner Bedränger. Das ist die endzeitliche Schluss, das endzeitliche Schlussakkord. Und wache auf zu mir. Gericht hast du befohlen und dann kommt das Gericht. Das Ähnliche noch einmal im Psalm 44, Vers 24. Erwache. Warum schläfst du, Herr? Das heißt, natürlich bist du nicht aktiv für das Folter. Wache auf. Verwirf uns nicht auf ewig. Nicht wahr? Einmal wird jeder Mund verstopft werden und im letzten Generalangriff erscheint Jesus wieder und da kommt das, der bei Gog und Magog, da verwest das Fleisch, wenn sie noch auf den Füßen stehen und da kommen die 200 Millionen aus dem Osten und der Euphrat trocknet aus. Nicht, das sind alles Dinge aus der Endzeit, die dann alle da passieren. Aber der Herr wacht auf und steht auf. Und jetzt kommen noch zwei, drei, vielleicht auch vier, ich weiß nicht wie viele Bibelstellen, und dann bin ich am Ende. Was können wir tun? Was können wir tun? Und dann rausschlagen, 2. Petrus 3, Vers 12. 2. Petrus 3, Vers 12. Hier geht es um den Tag Gottes. Vers 11. Wenn alles aufgelöst wird am Ende, die Erde verbrennt, dann beginnt der Tag Gottes. Da nun dies alles aufgelöst wird, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Aha, jetzt geht es mal um Wandel. Das wird aufgelöst und jetzt heißt das, jetzt ist unser Wandel angesprochen oder anders ausgedrückt, Jesus kommt wieder, jetzt ist unser Wandel angesprochen. Vers 12. Erwartend, und jetzt kommt das Wort, das ich meine, und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten und so weiter. Aha, man kann den Tag Gottes beschleunigen. Aber wie? Ja, ganz einfach, durch einen heiligen Wandel und eine Vorbereitung auf diesen Tag. Eine schlafende Gemeinde und eine sündigende Gemeinde, Gott gebe, dass es das nicht gibt, die beschleunigt den einen Tag nicht, sondern da lässt Gott eher noch Zeit, damit wir uns zurechtbringen können. Auch das ist ein Petrus Wort. Deshalb ist er noch nicht gekommen, dass ihr noch euch zurechtbringen lassen könnt. Das ist eine Gnadenzeit auch. Ich lese auch noch Hebräer 13, Vers 23. Das Wort bedürfte noch etwas mehr Auslegung, aber Hebräer 13, 23. Nein. Ja, natürlich Hebräer 13, 23. Wisset, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Und im Timotheus sehe ich ein Bild auf die Gemeinde hier in diesem Vers. Mit welchem, und jetzt müssen wir übersetzen, wenn er bälder kommt, ich euch sehen werde. Da kann ich den Paulus sehen. Paulus kommt mit der Gemeinde zu der Israel-Gemeinde, der Petrus-Gemeinde. Eventuell bälder. Aber wann kommt der bälder? Eben, wenn wir den Tag auf irgendeine Weise beschleunigen. Da können Sie auch für Paulus Jesus einsetzen und dann passt es noch viel besser. Haben das eine Stufe dann höher geschoben, von der Timotheus auf die Gemeinde und von Paulus dann auf Jesus. Also, vielleicht kommt die Gemeinde bälder, heißt das für mich, vielleicht kommt Timotheus bälder, in Bilde gesprochen. Und jetzt zum Schluss noch ein Pauluswort. 2. Timotheus 4, Vers 21. Paulus schreibt dort im Gefängnis in Rom seinen letzten Brief. seine letzten Verse, obwohl es damals noch keine Verseinteilung gab, an sein Timotheus, ein Vermächtnis an Timotheus, ein Vermächtnis letzten Endes auch an die Gemeinde. Und was schreibt er diesem Timotheus? Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Punkt. Das heißt, Winter heißt Endzeit. Sommer heißt tausendjähriges Reich. Befleißige dich, vor dem Winter, vor der Endzeit zu mir zu kommen. Das heißt für mich, für die Gemeinde, lass dich zubereiten. Lass dich vorbereiten. Ich gehöre nun, man kann sagen Gott sei Dank oder auch schade, ich weiß es nicht, wie man es nimmt, zu der älteren Generation. Und auch jemand, der heute alleine lebt. Obwohl nebendran bei mir mein Sohn wohnt, meine Kinder, seine 5 Kinder. Gegenüber habe ich auch eine Tochter, 10 Enkel wohnen um mich herum. Aber die brauchen den Opa nur, wenn sie ihn brauchen. Ja, sonst. Vor allem habe ich mich umtaufen lassen in Petrus. Petrus, der Mann mit dem Schlüssel, die sagen, Opa, Mama nicht da, Papa nicht da, ich habe keinen Schlüssel. Ja, da. So. Jetzt hoffentlich weiß ich, was ich sagen will. Beschleunigen. Bitte? Jetzt habe ich mich.
Danke, dass du schon älter bist.
Ja, danke, dass ich. Ja, danke schön, herzlichen Dank. Dass ich schon älter bin, da wohnt man alleine. Und dann wird es einem so wichtig, und ich bringe auch das Gespräch gestern zurück, einem so wichtig, dass man einfach, ich sage es mit meinen Worten, auch als Geheiligter Gottes seinen Weg geht. Sich irgendwie auch vorbereitet. Nicht auf Scherben, also da denke ich noch nicht dran, aber einfach, dass Jesus wiederkommt. Aber wir haben ja alle eine gewisse Naherwartung, wir warten ja alle sehnsüchtig, dass Jesus wiederkommt. Dass man bereit ist, sich zuzubereiten lassen auf diesen einen großen Tag. Und so befleißigen wir uns, Bild gesprochen, vor dem Winter zu Jesus zu kommen. Und vielleicht auch dürfen wir auch den Tag der Wiederkunft Jesu beschleunigen. Indem er uns nicht Zeit geben muss, dass wir uns zurechtgebracht werden, wie gesagt, auch ein Wort der Bibel, sondern dass er uns ganz schnell fertig kriegt, fertig macht und wir durch unsere Hingabe bereit sind für seinen einen großen Tag. Und dazu möge uns der Herr Segen geben. So viel. Und wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du ein Gott und Herr bist, der sich nie unbezeugt gelassen hat, sondern sich durch alle Generationen Geschlechter hin bezeugt hat. So ist einmal Paulus in der Apostelgeschichte, ich meine es, Kapitel 13 sagt. Und du hast uns gerufen. Du hast dich nicht nur unbezeugt gelassen, nein, du hast dich als der Lebendige, als der Herr Jesus Christus, unser Haupt, bezeugt. Wir dürfen das glauben und dürfen es glauben und dürfen eine wartende Gemeinde sein. Ja, und wenn wir all das Böse und Schlimme in dieser Welt sehen, dann dürfen wir wissen, du sitzt im Regimente und du weißt, wie viel Gericht und Finsternis du dieser Welt zumuten kannst und darfst. Aber dann leuchtet auch heute dein Licht schon, trotz der dunkelsten Jahre, die noch kommen. Dein Licht schon, die Ewigkeit leuchtet herein und du wirst wiederkommen und darauf warten wir und danken dir. Herr, und nun danke ich dir, dass wir eine solch große Hoffnung und Erwartung haben. Nicht eine irdische Berufung, sondern eine himmlische Berufung und himmlische Hoffnung in dein Reich und in deine Herrlichkeit. Suchet, was droben ist, wo der Christ ist, sitzen zu Rechten. Und dann, wenn du wiederkommst, werden wir zusammen mit dir kommen, geoffenbart in Herrlichkeit. Was sind das für wunderbare Dinge? Ja, nun sehen wir auf uns und sind Fleisch und Blut. Wenn wir nach Hause kommen, geht da und dort der Alte, das Alte wieder weiter. Und wir müssen von dem zehren, was wir gehört haben. Da gib uns einfach Gnade und deinen Geist, die Fülle deines Geistes ins Herz und deine Liebe, dass wir durch die Tage durchgehen, die böse sind, und dass wir das lassen, was uns bindet und hindert, und dass wir auf dich aufsehen, wegsehen von uns, aufsehen auf Jesus. Und das schenke uns immer und jeden Tag und jede Stunde. Segne uns miteinander, schließe uns ein in deinen Frieden, bereite deine Gemeinde zu, sammle sie bald, komm bald, Herr Jesus. Ja, und wir legen dir diese Welt hin, die in der Umklammerung des Bösen ist. Du wirst das alles lösen und alles auflösen. Habe Dank für deine Treue und Gnade und die Hoffnung und deine Wiederkunft. Amen.
Amen.
Ganz herzlichen Dank. Es gibt kein aktuelleres Buch als die Bibel. Die vom Uranfang bis in das Ziel hineinreicht. Wir wollen noch miteinander singen aus dem Lied 774, 774, die Verse 5 bis 7.
Thank you.